Aber ich habe eigentlich noch was, was ich eigentlich beim letzten Mal, wo ich nicht so gekommen bin, wo ich denke, das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass ich da noch ein bisschen was ausführen kann. Wie gesagt, das kommt jetzt trotz allem sehr, sehr unvorbereitet und wir müssen das einfach jetzt irgendwie spontan einfach machen. Kann mir jemand eine deutsche, ich habe mein iPad hier und da ist alles auf Englisch, eine deutsche Bibel. Und zwar würde ich gern mal, dass wir zu Daniel 5 gehen. Also Daniel 5, da geht es um König Belsazar. Das ist jetzt zu viel, glaube ich, zu lesen hier, aber in dieser Geschichte, damit seid ihr eigentlich einigermaßen vertraut, da geht es darum, dass der König Belsazar, das ist der König von Babylon zu der Zeit, und ich weiß gar nicht, ob da zu der Zeit schon ein anderes Reich war, aber auf jeden Fall in Babylon, in der Stadt in Babylon ist er König. Und sie feiern ein Fest, steht da. Und dann, was passiert denn? Ihr könnt da mal mit mir zusammen das hier erarbeiten. Was passiert dann während dieses Festes? Okay, da kommt eine Schrift an die Wand, eine Hand erscheint und schreibt was an die Wand. Und was passiert danach? Menemenetekel. Ja, also da kommt eine Schrift an die Wand, die kann erstmal keiner, also erstmal ist natürlich ein totaler Schock, was passiert hier gerade? Sieht normalerweise keine Hand so mal an die Wand was schreiben. Da ist erstmal da der Schock, dann ist der Schock, weil man gar nicht verstehen kann, worum es eigentlich geht, mit der was da ist. Dann werden die ganzen, ich glaube, die ganzen Gelehrten werden geholt. Die sollen das erstmal interpretieren, das weiß keiner, was damit anzufangen. Dann wird am Ende, dann kommt dann jemand und sagt, ich weiß da jemanden, der hat da eine Möglichkeit, da mal reinzugucken. Und dann rufen sie Daniel, Daniel kommt, Daniel liest es, ist in der Lage, das offensichtlich zu lesen. Daniel ist in der Lage, das auch zu interpretieren. Und es ist eine ganz klare Warnung an den König. Also er kann das Wort für Wort auch übersetzen und sagt halt, ne, das ist, du bist geschüttelt, gewogen irgendwie und bist als zu leicht befunden. Und das und er sagt dem König voraus, noch in dieser, dass er dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Das, jetzt bin ich hier am Ende, in 5,29. Sogleich befahl Belsazar, dass man den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Und mir ist diese Geschichte in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen wichtig geworden, weil ich finde, sie passt sehr gut auf unsere Zeit heute. Jetzt, ich habe mich sehr intensiv mit dem Buch Daniel auseinandergesetzt vor ein paar Jahren. Das ist schon ein paar Jahre her, aber vieles ist da noch wirklich hängen geblieben. Und habe da viele Kommentare zu gelesen und ganz viele, also diese Kommentare beschäftigen sich alle mit der Geschichte, also historisch, ja, also die historische Geschichte, was das Buch Daniel angeht, weil das Buch Daniel ja auch dann ganz viele Prophetien hat, die sehr alles mit der Geschichte zu tun haben, mit unserer Weltgeschichte, beziehungsweise Geschichte des Mittleren Ostens. Und es ist ganz interessant, dass es gibt Berichte außerhalb der Bibel, das ist nur, was wir jetzt aus der Bibel wissen, aber es gibt auch Geschichtsschreiber außerhalb der Bibel, die uns sagen, was eigentlich in dieser Nacht vorgefallen ist. Das wissen wir nicht. Wir sehen nur hier die Geschichte, wir wissen nur die quasi fast aus der Perspektive von Daniel oder aus der Perspektive von Belsazar. Was in dieser Nacht oder was schon im Vorlauf dieser Nacht stattgefunden hat, geschichtlich, das ist auch nicht angezweifelt, da gibt es mehrere Geschichtsschreiber, altertümliche Geschichtsschreiber, die davon berichten. Das war so, dass die Meder und Perser schon Babylon belagert haben und zwar auch schon seit geraumer Zeit. Ich bin jetzt nicht mit den ganzen Details vertraut, weil ich mich nicht vorbereitet habe, aber also schon seit geraumer Zeit haben die Babylon belagert und waren jetzt wirklich darauf erpicht, wir wollen da jetzt durchbrechen. Interessanterweise, und ich finde, das hätte der Belsazar auch mitkriegen müssen, ja, interessanterweise haben sie eine hochinteressante Kriegstechnik angewandt. Die Stadt war uneinnehmbar, Und solange wie die Vorräte hatten, und die hatten viele Vorräte, also es war, lief über Jahre, diese Belagerung, und wurde erfolglos, also war immer erfolglos, bis dann die Meder und Perser eine Idee hatten. Die sagten, da geht durch die Stadt ein Fluss. Und da sind die Stadtmauern, die gehen da über diesen Fluss hinweg, aber man kommt da nicht rein. Also es ist halt, also der Fluss muss da irgendwie direkt unter der Stadtmauer hindurchfließen oder wie auch immer das war. Und sie haben dann irgendwo Fluss, wo wäre das denn? Flussaufwärts, haben sie angefangen, einen Kanal zu graben, sodass das Wasser aus dem Fluss abgeleitet werden würde, damit das Wasser dann langsam dann sinkt, dass sie unter der Stadtmauer hindurch, also das ist geschichtlich belegt, dass das so auch vorgefallen ist. Also es wird nicht angezweifelt, das ist keine Legende. Das sind Sachen, die man weiß von anderen Geschichtsschreibern. Der Plan ist, dass sie unter der Stadtmauer dann durch, also das Wasser so weit sinkt von dem Fluss, bis sie da unter der Stadtmauer dann in die Stadt eindringen können. Das ist in dieser Nacht vorgefallen. Und ich finde es hochinteressant, dass hier Belsazar ist, der weiß, unsere Stadt ist unter Belagerung. Der weiß, also ne, das ist, wir sind in einer Notsituation. Wir sind hier in höchster Alarmstufe eigentlich, weil die Besatzer sind um uns herum. Was macht König Belsazar? Er feiert Party. Also irgendwas ist in seinem Kopf. Entweder hat er gedacht, okay, Verzweiflung, jetzt machen wir einmal nochmal ein letztes Mal Party, weil wir wissen, dann ist Schluss mit lustig. Keine Ahnung, aber irgendwie passt sein Verhalten überhaupt nicht zu der Zeit, in der er da gerade steckt. Und ich finde das halt, also mich hat das sehr, sehr, also wie gesagt, die sind dann in dieser Nacht dann eingedrungen, haben festgestellt, da die feiern, und in der Nacht wurde Belsazar dann umgebracht. Das wissen wir aus der Bibel, aber das wissen wir aus diesen geschichtlichen Berichten. Und ich finde es so hochinteressant zu sehen, dass hier ein König war, der sehen konnte, was um ihn herum passiert. Der sich dessen bewusst war, auch der Gefahr ganz klar bewusst gewesen sein muss. Weil eine Belagerung, also ich meine, ne, die waren seit Jahren belagert, das war eine Gefahr. Aber er konnte auch sehen, dass irgendwie was, also sicherlich hat er Nachrichten auch gekriegt von Leuten, die gesagt haben, warte mal, da geschieht bautechnisch irgendwas mit unserem Fluss hier. Das war vielleicht weit genug von der Stadt entfernt, dass man das nicht direkt von der Stadt gesehen hat, aber ich bin mir sicher, es gab immer noch mal Leute, die irgendwie auch geheimerweise rein und rausgekommen sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ahnungslos war. Ne, aber es, ne, gut, dann man sieht ja auch von Daniel, wie er das beschreibt, ne, wie er sagt, also du bist gewogen worden und du bist für zu leicht befunden worden, weil du offensichtlich auch die Warnungen nicht ernst nimmst. Und warum erzähle ich jetzt diese Geschichte? Ich dachte, diese Geschichte, die passt so unglaublich gut in unsere Zeit heute. Weil die Bibel, und das sind jetzt erstmal, vielleicht hört sich das nach schlechten Nachrichten an, aber wir haben als Christen gute Nachrichten, das möchte ich nochmal vorausschieben. Aber ich möchte es auch nochmal, also wir müssen einfach beide Seiten uns angucken. Das hatte ich ja, wo ich das letzte Mal schon gesprochen hatte, gesagt, es gibt, die guten Nachrichten sind so gute Nachrichten, weil es eben schlechte Nachrichten gibt. Wenn es keine schlechten Nachrichten gibt, dann gibt es auch keine guten Nachrichten, weil es also alles irgendwie egal ist. Ja? Und die schlechten Nachrichten, wir haben einfach gesehen im letzten Jahr, was auch mit der Welt passiert, in welcher Zeit wir uns befinden. Und die schlechten Nachrichten sind einfach, dass die Bibel uns voraussagt, schlimme Zeiten werden auf uns zukommen. Die Bibel sagt uns ganz klar voraus, Demokratie wird ein Ende nehmen, weil eine Weltherrschaft eingerichtet werden wird. Die Bibel sagt ganz klar, dass große Nöte auf die Menschheit zukommen. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Zeit, die schlimmste Zeit der Weltgeschichte sein wird, und sagt sogar ganz klar, wenn Gott diese Zeit nicht verkürzen würde, das würde die Menschheit nicht überleben. Also die wird so schlimm werden, dass Gott sie sogar verkürzt, damit es halt nicht ganz so, also dass man überhaupt, dass es überhaupt Überlebende geben werden wird. Die Bibel sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Die Bibel sagt, dass Lüge und Unwahrheit zur Tagesordnung und dass das auch von den politischen Führern so kommt und gewollt ist auch, ja, dass die politischen Führer trügerisch sein werden. Lest einfach mal das Buch Daniel. Es ist hochinteressant, in welchem Detail Daniel über das Ende der Zeit prophezeit und das Jahrtausende im Voraus vor dem, wo es eigentlich stattfindet. Aber in so einem Detail, also er geht so ins Detail, da kommt die Offenbarung meiner Meinung nach nicht ganz hinterher. Die Bibel sagt auch ganz klar, dass Gottes Kindern Unrecht widerfahren wird. Die Bibel sagt, dass viele Gläubige irregeleitet werden. Und die Bibel sagt, dass es Gott treu zu sein unser Leben kosten wird. Und dass selbst Nahestehende sich verfeinden werden. Also ich kann das gerade in Corona-Zeiten sehr gut nachvollziehen, weil wir, selbst in unserer Familie haben wir Diskussionen und Uneinigkeit, wo wir sehr bewusst darauf achten müssen, okay, da gibt es Sachen, die sprechen wir jetzt besser einfach nicht an, damit wir den Frieden halten, damit wir nicht uns anfeinden. Und also wir leben in einer Zeit, wo ich sehe, all diese Dinge nehmen verstärkt zu. Ich bin immer noch der Meinung, dass es gibt einfach Prophetien, die sagen, wenn die und die Dinge eingetroffen sind, dann fängt die Endzeit an. Ich glaube, es gibt immer noch ein ganz paar Dinge, die noch nicht eingetroffen sind. Deswegen bin ich überzeugt, morgen geht die Endzeit noch nicht sofort gleich los. Aber ich bin überzeugt, wir stehen ganz kurz davor, dass es nur noch ganz wenige Dinge gibt, die dazu fehlen und dass wir wirklich kurz davor stehen, dass Dinge sich in diese Richtung zumindest stark entwickeln. Ich kann immer noch nicht sagen, was jetzt kurz bedeutet. Ich werde auch keine Voraussichten, weil die Bibel sagt, Voraussagen machen, weil die Bibel sagt ganz klar, wir sollen nicht voraussagen oder das berechnen, aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Die Bibel sagt uns, dass also Jesus, wenn er über die Endzeit redet, und das ist sehr ausgeprägt in Matthäus 24, 25, die Kapitel, das empfehle ich auch mal zum Lesen, und da spricht Jesus auch von einem Feigenbaum. Und er sagt, guckt euch an, in welchem Zustand dieser Feigenbaum ist, dann wisst ihr, in welchem Erntezustand oder wie weit es von dieser Ernte entfernt ist. Ja? Und Jesus sagt, ihr guckt euch die Abendsonne an und sagt, oh, morgen wird schönes Wetter. Ihr guckt euch die Morgensonne an, morgen roter Himmel, meine ich, roter Himmel am Morgen und wisst, heute kommt schlechtes Wetter. Wie kann es sein, dass ihr diese einfachen Dinge beobachtet, aber nicht die Zeichen der Zeit erkennt? Und Jesus warnt uns ganz deutlich, erkennt die Zeichen der Zeit und macht euch bereit. Und hier, finde ich, kommt auch mal ein bisschen gute Nachricht, weil ich habe euch jetzt ganz vieles, ganz Schreckliches aufgezählt, das einem ganz viel Angst machen könnte. Aber ich habe gute Nachrichten für uns. Wir haben den Heiligen Geist mit uns. Wir haben Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles in seiner Hand hält und den nichts überfordert, den nichts überrascht, dem nichts aus der Kontrolle geraten ist. Dieser Gott steht uns zur Seite und er gibt uns Versprechungen. Er sagt uns, der Böse ist besiegt. Schon jetzt, auch wenn all dieses Unrecht und in noch viel verstärkterer Weise auf uns hereinbrechen wird, ist der Böse schon besiegt. Das ist quasi Vergangenheit. Ist besiegt, nicht wird besiegt sein, nicht irgendwie vielleicht mal, sondern das ist eine Tatsache. Der Böse ist besiegt und zwar spätestens zu dem Zeitpunkt, als Jesus vom Grab auferstanden ist, hat der Böse alle Macht verloren. Vorher war Gott schon, war alles bei Gott unter Kontrolle, aber mit dem Zeitpunkt war der absolute Sieg errungen. Und das ist gute Nachricht für uns, dass der, der den Sieg errungen hat, ihn für uns errungen hat. Und dieser Sieg ist schon für uns da. Das heißt nicht, dass wir vielleicht gefeit sind vor schweren Zeiten. Ich bin überzeugt, wir werden mittendrin, mitten rein hineingerissen werden, so wie wir mitten hineingerissen wurden in diese Corona-Zeit, die uns überfallen hat, vor der wir vor 13 Monaten nicht mal was geahnt hätten. Und wir sind mitten da hinein in so einen Strudel geraten, wo wir auch nicht wirklich rauskommen können. Wir sind gefangen einfach in unserer Welt hier. Aber wir sind innerlich nicht gefangen. Wir sind innerlich nicht an unsere Umstände gebunden. Wir sind innerlich nicht von dem, was außen um uns herum passiert, abhängig. Sondern wir haben volle Freiheit, in Gott über diesen Dingen zu stehen. Und wenn es schwer wird, dann können wir uns darauf verlassen, Gott, du hilfst uns dadurch. Und wenn Menschen uns direkt Unrecht antun, dann werden wir stark sein können und sagen können, wir haben das Vertrauen, dass selbst in dem größten Unrecht, das uns widerfährt, wir die Kraft haben werden, das zu ertragen, das sogar hinzunehmen und das nicht bekämpfen zu müssen oder dass es uns kaputt macht. Wir haben gute Nachricht, weil der Heilige Geist, den er uns versprochen hat, wo er gesagt hat, ich werde euch in alle Wahrheit leiten. Dieser Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird uns das geben, was wir brauchen, damit wir standhalten können. Und das, finde ich, sind so gute, tröstliche Nachrichten für uns. In Zeiten wie diesen, wo manche, also ich bin überwältigt und auch überfordert von dem, was auf mich einwirkt, auch von vielen verschiedenen Seiten. Das, als Mensch überfordert mich das. Ich werde so frustriert, wenn ich Sachen sehe um mich herum, auch wie die Ungerechtigkeit da auch überhand nimmt und zunimmt. Ich werde da so frustriert, ich muss mich dann irgendwie mit was anderem beschäftigen. Aber wir haben gute Nachrichten, weil unser Gott auf unserer Seite steht. Die Bibel sagt auch in Daniel 11, Vers 32, dass die, die ihren Gott kennen, werden stark sein. Nicht die gut vielleicht finanziell gestellt sind, nicht die, die was weiß ich, alles haben, sondern die, die ihren Gott kennen, werden Bestand haben. Vielleicht werden wir umgebracht. Vielleicht werden wir durch ganz viel Not gehen. Aber vor Gott, und darauf kommt es an, mehr denn je, vor Gott werden wir die Kraft haben, Bestand zu haben. Dass wir uns zu Gott stellen können, in den Zeiten, wenn sie von uns fordern, dass wir uns von unserem Glauben abwenden, können wir stark sein und können wir sagen, ich bleibe bei meinem Gott, weil es gibt nichts Besseres in meinem Leben. Es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben. Es gibt nichts, das mich mehr verzehrt als Gott in meinem Leben. Es gibt nichts mehr, was mich mehr beschäftigt, was mich mehr erfüllt, was mich mehr mitnimmt, im besten Sinne des Wortes. Nicht, dass man mitgenommen ist, sondern halt, ne, was mich mehr mitreißt als Gott in meinem Leben. Und deshalb halte ich an ihm fest. Ich war sehr ermutigt, dass in privaten Gesprächen, habe ich das oft schon anderen Leuten erzählt, in meinem Einsatzland, ich will den Namen ja nicht nennen hier, in meinem Einsatzland nimmt die Verfolgung ja stark zu. Und das hat sich direkt auf unsere Arbeit ausgewirkt. Wir sind direkt davon betroffen, von den Repressalien, die wieder sehr viel strenger geworden sind und in der Mache sind. Jedes Jahr wird das schlimmer, also jedes Jahr wird es strenger. Und 2019, am Anfang des Jahres, wurde noch mal ein ganzes Paket von Gesetzen verabschiedet, die das Leben für uns da schwieriger und schlimmer gemacht haben. Und in dieser Zeit, das waren Semesterferien, so wie jetzt gerade habe ich ja auch Semesterferien, und dann hat man, also das ist so für mich, wo ich einfach dann auch ganz viel Zeit oft nehme, einfach im Gebet, im Wort Gottes mich auseinandersetze, einfach auch um wieder aufzutanken, weil während des Semesters sind wir mal sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und ich bin seit einigen Jahren dran, mit ganz vielen Kommentaren und so weiter, das Buch der Apostelgeschichte durchzuackern. Deswegen, das dauert. Also das habe ich bestimmt Anfang 2018 angefangen. 2019 war ich in Kapitel 4. Und ich war dran. Also es ist einfach viel, ich setze mich viel auseinander. Und das war genau von Gott geführt, dass ich bei Kapitel 4 war. Weil in Kapitel 4, das kommt aus Kapitel 3. In Kapitel 3 sind Petrus und Johannes die gehen, die wollen zum Tempel zum Gebet gehen. Und an der Tempelpforte finden sie da so einen Bettler sitzen. Und der bettelt um Geld und dann sagt Petrus diesen berühmten Satz, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesus von Nazareth, steh auf und geh. Und der wird dann geheilt, ist dann total begeistert und das bringt dann Massenauflauf und dann können sie erstmal predigen. Das gefällt wieder der Riege der Obrigen nicht. Und in Kapitel 4 geht's vor den Hohen Rat. Dieser Hohe Rat ist nicht unvertraut für die Jünger. Weil das ist der gleiche, das ist nur innerhalb von ein paar Wochen seit den Ereignissen um Jesu, sagen wir Jesu Auferstehung, aber dann ist es vielleicht so ein paar Monate entfernt von seiner Kreuzigung. Okay, das ist noch immer noch in dem Kontext nicht weit entfernt, also es sind noch nicht Jahre vergangen seit der Kreuzigung Jesus. Das heißt, Petrus ist sich sehr, sehr bewusst, das sind die Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Das heißt, hier geht eine wahre Gefahr von aus. Das ist nicht einfach nur so, naja, man guckt mal so, wie es sich entwickelt oder so. Das sind die Menschen, die können uns ans Kreuz bringen. Und trotzdem stehen sie ihren Mann. Sie werden direkt aufgefordert. Du musst deinem Glauben absagen. Du darfst nie wieder von Jesus reden. Und sie sagen, wie können wir schweigen, wenn es in uns brennt, wenn es in uns lebt? Wie können wir von diesem Jesus schweigen? Was auch immer ihr uns da vorschreiben möchtet, wir halten uns nicht daran, weil es in uns brennt, dass das zu den Menschen kommt, dass diese gute Nachricht zu den Menschen kommt. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und sehr ermutigt zu sehen, dass in Situationen von Verfolgung diese Menschen gesagt, also diese Jünger gesagt haben, nein, wir lassen uns davon nicht sogar ins Gesicht ihrer Verfolger. Also sie sind da nicht einfach dann heimlich bedröppelt dann da weg und naja, okay, also wir machen das jetzt halt heimlich weiter, sondern ins Gesicht ihrer Verfolger haben sie gesagt, nö, also was ihr da wollt von uns, das können wir einfach nicht tun. Was mich noch viel mehr ermutigt hat, ist, dass Petrus und Johannes werden dann entlassen von diesem Hohen Rat. Und das Erste, was sie tun, ist, eine Gebetsversammlung einzuberufen. Vielleicht ist das auch sowieso ihre Gewohnheit, vielleicht war die sowieso, dass sie da stattgefunden hätte. Auf jeden Fall das Nächste, sofort wird dann übergesprungen in den Bibeltext, geht sofort dahin, dass sie halt dann dieses Gebetstreffen haben. Und in diesem Gebetstreffen, das Gebet, das Petrus von Petrus da aufgezeichnet worden ist, das ist ja das ist ja nicht wortwörtlich, was er gesagt hat, aber ne, das spiegelt wieder, was er gebetet hat. Das hat mir eine Antwort gegeben in den Zeiten, wo ich mich verstärkter Verfolgung ausgesetzt gesehen habe. Da heißt es in Kapitel 4, dass erstmal sie beten nicht um ein Nachlassen der Verfolgung oder eine Änderung der Situation. Also da war irgendwie gar keine, dass sie jetzt, oh Gott, lass doch bitte die Verfolgung aufhören. Wird gar nicht in der Richtung. Sie beten für ihre Obrigkeit und dann sagt Petrus einen Schlüsselvers. Er sagt, Gott, wir bitten dich, dass du uns Kühnheit gibst, dein Wort in aller Kühnheit zu verkünden und dass du dich mit Zeichen und Wundern zu deinem Wort stellst. Und das für mich war das eine Antwort, zu sagen, okay, nein, ich muss mich nicht verstecken. Weil für mich war da die Frage, okay, ich kann jetzt ganz lange in diesem Land weiterbleiben, indem ich einfach meinen Mund halte und still und schweigend irgendwie mein Christsein da lebe. Oder aber lebe ich mein Christsein voll aus, versuche weiter meine Arbeit zu tun, auch andere damit zu erreichen, mit der Gefahr, dass ich dann da also mit Repressalien dann zu rechnen habe. Und für mich war das einfach die Antwort, dass ich gesagt habe, okay, ich werde mit Vorsicht, nicht leichtsinnig, aber mit all der Vorsicht, mit der ich weiß, was ich zu tun habe, aber mit voller Fahrt vorausfahren. Und ich finde das sehr, sehr ermutigend, einfach zu wissen, dass Gott uns all das gibt, was wir brauchen. Und er wird uns auch Kühnheit geben, wenn wir die Kühnheit brauchen. Er wird uns die Weisheit geben, die wir benötigen, wenn die Dinge immer schlimmer werden, wenn die Dinge sich zuspitzen. Und wir dürfen einfach getrost sein, dass Gott mit uns ist. dass Gott an unserer Seite ist. Und wenn die Dinge schwerer werden, wir brauchen nicht dafür zu beten, dass die Dinge wieder aufhören. Ich glaube nicht, dass die Dinge sich ändern werden. Ich glaube, die Dinge, die Bibel sagt uns einfach, was auf uns zukommt. Und die Bibel sagt auch, wenn wir Sachen beten, die nicht im Willen Gottes passieren, wird es nicht passieren. Deswegen ist für mich ganz wichtig zu erkennen, okay, wo ist der Wille Gottes? Wie kann ich dann beten? Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind. Und ich möchte euch da anflehen, Leute, seid im Wort Gottes zu Hause, vernachlässigt das Wort Gottes nicht. Daniel sagt, die ihren Gott kennen, werden Stand haben. Wie kennen wir Gott? Nur aus seinem Wort. Es gibt natürlich auch persönliche Offenbarung, die er uns zukommen lässt. Aber hauptsächlich kennen wir Gott durch sein Wort. Und wenn wir sein Wort kennen, dann sind wir auch in der Lage zu gucken, was um uns herum passiert und zu deuten, was es bedeutet. Wie Daniel die Schrift an der Wand gesehen hat und er konnte deuten, was bedeutet das? Und Gott, das finde ich so gut, weil Jesus uns so immer wieder ermutigt, auch zu sagen, er kennt die Zeichen der Zeit. Das bedeutet, Gott hat eine Erwartung, dass das, was er uns als Zeichen auch gibt, dass wir das deuten können werden. Das heißt, er setzt uns nicht einfach in eine Welt, plopp, und jetzt seht mal zu, wie er alleine da durchkommt. Sondern Gott ist an unserer Seite und er gibt uns alles, was wir brauchen, damit wir standhaft da durchkommen. Und ich glaube, heute benutze ich lieber das Wort standhaft als erfolgreich. Letztes Mal habe ich noch gesagt erfolgreich, aber standhaft ist hier das wichtigere Wort, weil Erfolg kann schnell missverstanden werden in weltlichen Dingen. Und darum geht es mir nicht, sondern dass wir eine Standhaftigkeit vor Gott beweisen, egal wie die Umstände sind. Und Gott gibt uns die Fähigkeit, in Matthäus 24 sagt Jesus auch, wer ausharrt, also wieder diese Standhaftigkeit, wer ausharrt, wird gerettet werden. Und Gott gibt uns auch die Fähigkeit, den Bösen zu überwinden, wenn wir uns nur ganz nah an ihn halten. Das ist diese Stelle von Jakobus 4, wo widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen, weil wir uns an ihm festhalten. Wir haben die Fähigkeit, dem Bösen zu widerstehen. Wir haben die Fähigkeit, durch den Heiligen Geist Wahres vom Falschen zu erkennen. Wir haben die Fähigkeit, Stand zu halten, selbst wenn die ganze Welt sich gegen uns wendet. Wir haben die Fähigkeit, selbst wenn uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird, haben wir unsere Hände an unserem Heiland, der uns immer noch hält. Und das sind gute Nachrichten, die wir als Christen haben, die andere nicht haben, weil sie dieses Festhalten an Gott nicht haben. Und deswegen bin ich ermutigt, wenn ich trotz alledem, was ich sehe, dass ich nicht verzagen muss, dass ich nicht verzweifeln muss, sondern dass ich einfach an meinem Gott mich festhalten kann und sagen, umso mehr so sehne ich mich nach dir. Umso mehr strecke ich mich nach dir aus. Umso mehr mache ich es zur Priorität in meinem Leben, Gott zu suchen, sein Wort zu suchen, sein Wort zu kennen, damit ich die Unterschiede erkennen kann, damit ich erkenne, jetzt das ist ein Zeichen unserer Zeit, damit ich diese ganzen Dinge wahrnehmen kann. Und da gibt es ein paar Sachen, also die Zeit läuft schon wieder davon. Deswegen glaube ich, ist am besten, wenn wir hier Schluss machen. Aber ich glaube, ich hoffe, dass ihr die Ermutigung spürt, die hier rüberkommt, dass ihr nicht die Verzweiflung spürt der Situation, sondern dass ihr euch ermutigt fühlt zu sagen, in unserem Gott habe ich einen starken Turm. Das Auge im Sturm, im aufgewühlten Meer meiner Seele, das alles, was mich aufwühlt, habe ich Frieden in dir. Und ich möchte kurz noch beten. Jesus, wir danken dir. Ich bin so überwältigt und mitgerissen einfach auch von dir, von dem, wer du bist. Und du bist gut, du bist groß, du bist stark, du bist allwissend, du bist nicht überrascht. Du bist nicht überfordert. Du bist nicht am Ende deiner Weisheit, sondern du weißt alles. Du hast alle Antworten, auch die Antworten, die wir ganz konkret in unserem Leben brauchen. Und ich danke dir einfach, Heiliger Geist, dass du mit uns bist. Danke dir, Heiliger Geist, dass du uns ausrüstest und das gibst, was wir brauchen für diese Zeit. Gott, ich danke dir einfach, dass du uns versprichst, dass du uns nicht alleine lässt, gerade in Zeiten, wo es schwierig wird. Und ich bete einfach für diese Gemeinde. Ich spreche deinen Segen aus, dass sie nicht zu denen gehören werden, die fortgerissen werden von den Ereignissen, von denen, zu denen gehören, die irregeleitet werden, sondern dass diese Gemeinde eine starke, standhafte Gemeinde, die ein Fels in der Brandung bieten kann und sein kann für andere Menschen, woran andere Menschen gegengespült werden und ihren Halt finden. Gott, ich bitte einfach um deinen Segen für diese ganzen Dinge. Und wir erkennen an, wir brauchen dich. Wir haben nicht die Weisheit. Wir wissen nicht weiter. Wir sind überfordert. Wir sind frustriert. Das ist alles zu viel für uns. Aber wir wissen, dass in dir wir alles haben, damit wir standhaft sein können. Amen.